D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo zusammen.
Und Herr Pähler.
Einen unwiderruflichen guten Tag. Hashtag Wired, der Neustart in Deutschland und warum Zukunft Einstellungssache ist.
Hashtag widerrufliche Gratiseinwilligung, die VG Media gegen Google und warum sie jetzt eingeknickt sind.
Hashtag Extra, die neue Tageszeitung in Köln und warum das junge Menschen ansprechen soll.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien. Die kommt heute von Horst Seehofer. Auf der Eröffnung der Medientage München, die noch bis morgen stattfinden, überraschte er, nachdem aus der Politik ja eher Google-kritische Töne zu hören waren. Zitat: Ich bin nicht gegen Google, ich nutze Google. Das ist alles ein Segen. Da müssen wir uns was einfallen lassen, um denen etwas entgegenzusetzen. Wir können reden, was wir wollen. Es entscheiden die Leute, was sie wollen. Die kommt heute von Daniel Fiene.
Horst Seehofer überrascht wirklich, und das ist ja schon fast erschreckend. Was sind wir für in eine Situation geraten, wenn schon jemand überraschend auffällt, weil er nicht reflexartig gegen etwas Neues ist? Das haben wir auch dem Leistungsschutzrecht zu verdanken. Ausgerechnet von Christoph Käse haben wir im Rahmen seiner Silicon Valley-Erfahrung in der vergangenen Ausgabe ja gelernt. Nur wer sich ständig selbst neu erfindet, ist auch in der Zukunft erfolgreich. Die Zukunft kommt, warum neue, erfolgreiche Angebote durch Verbote bekämpfen, warum sich nicht lieber durch ein besseres Angebot erfinden und dann die anderen herausfordern. Oder wie unser heutiger Gast Nikolaus Röttger, der Chefredakteur der Deutschen Wired, in seinem Vorwort schreibt: Zukunft ist Einstellungssache.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin. Herr Pähler, wie war deine Medienwoche so?
Ich kann prognostizieren, sie war, glaube ich, etwas ruhiger als die deinige, weil ich bin nicht in München. Ich habe diese Woche so eigentlich so ein bisschen Urlaub von allem gemacht. Und trotzdem ist das eigentlich ja auch ganz schön, wenn man sich so ein bisschen zurücklehnt und mal so guckt, was da alles so Witziges, Skurriles, aber auch irgendwie Spannendes passiert in dieser Woche. Also
skurril trifft es ganz gut.
Diese Medienwoche, die hat irgendwie alles, so ja. Finde ich.
Bevor wir zu skurril kommen, kann ich von meiner Woche erzählen. Ich bin derzeit noch in München. Hier finden die Medientage München statt. Das ist ja so eins der großen traditionellen Medienkongresse, der eigentlich noch übrig geblieben ist. Viele Events in Deutschland sind ja schon zusammengeschrumpft und irgendwie in anderen Veranstaltungen aufgegangen. Aber die Medientage München sind groß und stehen hier sehr behäbig, wie eh und je. Aber in diesem Jahr muss ich sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen, was auch daran lag, dass diese große, berüchtigte Elefantenrunde, da haben wir schon das eine oder andere Mal drüber berichtet, sehr aufgelockert wurde. Klaas Häufer-Umlauf hat ihn nämlich moderiert und da muss ich sagen, das hat wirklich großen Spaß gemacht und da habe ich auch die eine oder andere Aha-Erkenntnis mitgenommen.
Aber nur die eine oder andere? Zum Beispiel die du vorhin schon geschildert hast in Bezug auf Herrn Seehofer.
Ja, das war zum Beispiel tatsächlich sehr spannend. Das fand ich erfrischend. Ein bisschen bedenklich oder fand ich ehrlich gesagt mal so zu hören, wie eigentlich zum Beispiel gegen die Netzneutralität zu sein, um das jetzt gleich mal zu werten, dass so verargumentiert wird. Timotheus Höttges, der Telekom-Chef, hat eine Keynote gehalten und er hat eigentlich sehr schön das Spannungsverhältnis beschrieben, was man dort erleben kann, jetzt gerade so im Kontext von Google, Facebook und Co., wie sich da die Deutsche Telekom zum Beispiel bewegt. Und er hat das so beschrieben, dass die Internetgiganten ihren Nutzern paradiesische Zustände versprechen, aber ob die Nutzer mal versucht hätten, gekaufte Inhalte von einem System in das nächste zu ziehen, das geht gar nicht oder wenn nur sehr schwer und das bei Firmen, die ja sonst Produkte haben, die sehr einfach funktionieren. Er hat sich dazu Gedanken gemacht, wie Europa auch diesen großen Internetmonopolen etwas entgegensetzen kann. Und er sagt, nicht indem man sie einfach kopiert, sondern Standards und offene Plattformen wären da die Antwort. Und bei dem Thema Netzneutralität, dass die Telekom eher dagegen ist, hat er das so verargumentiert mit dem Satz, niemand wird etwas dagegen haben, wenn zwischen Gaming-Daten oder medizinischen Daten unterschieden wird. So nach dem Motto, dass die medizinischen Daten bevorzugt werden. Und das ist natürlich, klingt erstmal so ganz gut, aber wenn man das dann durchdenkt, auch gerade so ins Politische rein, da kann das natürlich irgendwann problematisch sein, wenn man für die Netzneutralität ist. Das fand ich so einen ganz schönen Ausflug, ehrlich gesagt. Ansonsten, ehrlich gesagt, hat Sky Deutschland sich ein bisschen gefreut, glaube ich, auf einmal nicht mehr in der Newcomer-Rolle zu sein, wenn es ums Fernsehen geht, denn auf einmal sind sie ja alte Hasen, sie verdienen richtig Geld und jetzt gibt es auf einmal so Dienste wie Amazon Instant Video oder Netflix Und Netflix war in diesem Jahr so der meistzitierte abwesende Protagonist der Medientage. Es gab kaum ein Panel, wo nicht irgendwie das Wort Netflix fiel. Und auch der Hinweis, dass die Sprecher meistens gerne gesagt haben, ich komme gerade aus dem Silicon Valley, ich habe da Folgendes erlebt. Also das fand ich doch irgendwie sehr spannend.
Das muss man, glaube ich, jetzt so sagen. Ich vermute, die haben alle letzte Woche unsere Sendung mit Christoph Käse hier gehört.
Und da haben sie direkt den Koffer gepackt, sind nach Tegel gefahren und haben sie sich dann ins Valley versetzen lassen. Und das war eigentlich sehr schön. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Wir wissen jetzt ja seit einer Woche, dass der Jugendkanal von ARD und ZDF nicht als digitaler Fernsehkanal im Fernsehen umgesetzt wird, sondern dass es ein Online-Projekt sein wird, was nur im Netz stattfinden wird. Und bei den Medientagen war zum Beispiel Christoph Krachten da, der Präsident inzwischen von Mediakraft.
Das heißt es dann nicht Präsident?
Präsident von Mediakraft, diesem großen Produzentennetzwerk, wo die großen YouTuber in Deutschland unter Vertrag sind. Und er hat als erstes gleich gesagt, mir tun die 45 Millionen Euro Gebührengelder für den ARD-ZDF-Jugendkanal leid. In den letzten Jahren haben sich die Nutzer selbst hingesetzt, eigene Angebote im Netz gestartet. Das hat man mal als User-Generated Content bezeichnet. Die Realität hat Fakten geschaffen und Sender braucht das Internet nicht mehr. Jeder kann Programm machen. Natürlich durch seine Brille gesehen, aber das fand ich eigentlich so ganz, ganz schön, das so zu sehen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, das war es eigentlich so an großen Erkenntnissen, die ich jetzt mitgebracht habe. Mhm. Und ich glaube, das reicht dann auch erstmal für die Medientage.
Ich glaube auch.
Weil in dieser Woche richtig skurril ging es ja eher an einer anderen Ecke vonstatten.
Und zwar, es ist ja ein Thema, über das wir in der letzten Woche noch gesprochen haben, als wir Springer-Vorstandsmitglied Christoph Käse hier bei uns zu Gast hatten, haben wir natürlich auch mit ihm gesprochen über den Konflikt zwischen der VG Media und Google zum Stichwort Leistungsschutzrecht. Und damals sage ich fast schon, weil es kommt mir schon so ewig lange vor, aber es ist ja erst vor einer Woche gewesen, da hat es ja quasi doch nochmal richtig geknallt. Die Verlage haben gesagt, das ist alles Erpressung, nur weil ihr jetzt keine Vorschaubilder und die kleinen Vorschautexte wollt ihr nicht mehr anzeigen, ihr nutzt eure Marktmacht aus, das geht gar nicht. Dann hat man ja, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie Christoph Käse das hier noch verargumentiert hat. Er hat gesagt, naja, es ist üblich zwischen Geschäftsleuten, wir haben ein wenig Aufschub noch verhandelt und schauen jetzt mal. Und jetzt haben wir genau eine Woche später und jetzt, man kann es eigentlich gar nicht anders sagen, die VG Media hat gesagt, okay Google, ja, also ja. Wir machen mit. Also oder anders, also sie haben es natürlich dann anders genannt, da ist hier sofort dieses schöne Wort, man muss es wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen, eine widerrufliche Gratiseinwilligung erteilt worden. Also das heißt...
Sag das bitte nochmal.
Ich sage es nochmal, widerrufliche Gratiseinwilligung.
Okay.
Da steckt also drin, erstens, es ist etwas, was die Verlage, vertreten durch die VG Media, jederzeit wieder zurückziehen können.
Aha.
Und es ist die Einwilligung, dass Google doch eben Vorschaubilder und Snippets kostenlos, also gratis einstellen darf. Erstmal jedenfalls, bis jetzt wirklich die Frage des Leistungsschutzrechts, wie das nun umzusetzen sei und ob Google da ihre Marktmacht, wie die Verleger das nennen, missbrauchen dürfen oder nicht.
Jetzt verstehe ich auch die Tweets von Wolfgang Blau, die er heute den ganzen Tag getwittert hat. Der Digital-Chef vom Guardian und der ja immer so das eine oder andere suffisante Wort für die deutsche Medienszene übrig hat. Und er hat zum Beispiel getwittert heute, stehe gerade an einer roten Fußgängerampel, habe all durchfahrenden Autos eine Hashtag widerrufliche Gratiseinwilligung zur Durchfahrt erteilt. Das fand ich schon sehr schön. Oder auch hier der nächste Tweet, es regnet, habe dem grauen Londoner Himmel aber bereits eine Hashtag widerrufliche Gratiseinwilligung erteilt.
Ich finde aber auch sehr schön, U-Bahn von meiner Nase weggefahren. Ärgerlich, aber egal, habe ja meine widerrufliche Gratiseinwilligung erteilt. Ne?
Ja, es ist fast schon böse, was der Wolfgang Blau da twittert, oder?
Das ist schon ein bisschen böse. Ich kann es aber irgendwie auch verstehen, weil bis vor wenigen Tagen die VG Media doch noch, also ich sag mal, mit sehr dicker Hose aufgetreten ist und sich ja vollkommen im Recht geglaubt hat und man wird auf keinen Fall einknicken. Und selbst wenn das nur eine momentane Gratiseinwilligung ist, die natürlich jederzeit widerrufbar ist, das ist uns vollkommen klar, ist es doch eigentlich nichts anderes als eine Kapitulation. Ich glaube nämlich nicht, dass auch noch beispielsweise die Klärung beim Bundeskartellamt irgendwas bringen wird. Also, aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt für die Verleger, schauen wir mal. Ich glaube, bis dahin werden sie sich noch ein bisschen Hohn und Spott zuziehen.
Wir bleiben für euch an diesem Thema dran. Mhm. Und das ist ja bei uns nicht nur eine Floskel, sondern das nehmen wir auch wirklich wahr. Zum Beispiel beim Thema Krautreporter bleiben wir dran. Das ganze Projekt haben wir ja hier in Was mit Medien ordentlich begleitet. Und die große Frage ist, wann starten denn die Krautreporter jetzt mit ihrer Webseite? Wann geht das Magazin los? Sebastian Esser, schon mehrmals auch bei uns zu Gast, der hat in dieser Woche der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Und da haben wir erfahren, dass es morgen, wenn denn alles gut geht, losgehen soll. Also, wenn ihr ab morgen auf krautreporter.de gibt, gibt es dort dieses crowdgefundete Supermagazin. Wobei, ich sage jetzt einfach mal Supermagazin und das entspricht wahrscheinlich auch den sämtlichen Erwartungen der deutschen Medienlandschaft. Und wenn alle dann drauf gucken, sind erstmal alle enttäuscht.
Ja, weil ganz
es dann
klar.
Doch nicht die
das ist wie mit einem neuen Dings-Phone aus Cupertino.
Ja.
Gucken sie auch an, ach so, nur so wenig.
Ja.
Ne? Aber trotzdem, ich finde, es ist ein tolles Projekt und ich bin sehr gespannt, wie es anläuft und was dann wirklich an Content da rauskommt. Finde ich spannend.
Neues Projekt schon heute gibt es in Köln. Mhm. Eine neue Tageszeitung
ja,
ist gestartet worden.
Das war
was ist das für ein Ding?
Es ist eine Extra-Ausgabe sozusagen. Das war das zweite Thema, wo ich echt schmunzeln musste in dieser Woche, weil Dumont, ja, der Verlag in Köln, wie Dumont Schauberg, die wollen tatsächlich, oder die bringen eine Nachmittagszeitung für junge Leute raus. Und die richtig gedruckt, so Tabloid-Format, ist zwar ein bisschen handlicher, aber durchaus noch wesentlich größer als so ein Smartphone oder ein Tablet. Also irgendwie schon noch eine richtige Zeitung, so schwarz auf weiß mit Geruch und schmierigen Fingern und so. Es soll natürlich so ein bisschen, klar sagt man, es soll die Ästhetik der digitalen Welt aufgreifen. Es ist auch alles irgendwie schön bunt, ja, kann man sagen, ist vielleicht ganz nett gemacht. Große Bilder, toll, keine Frage. Und thematisch ist das irgendwie so alles und nichts, finde ich. Irgendwie so ein bisschen Veranstaltungstipps, ein bisschen was zum Köln-Leben. Natürlich Mobilität, Digitales sind Themen. Ja, und dann ist das Ganze angedockt an die Express-Chefredaktion, Kölner Express. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das Ganze ist jetzt erstmal zum Start kostenlos. Das ist vielleicht erstmal gut, da nimmt es sicherlich der eine oder andere mit. Später soll das 50 Cent kaufen und da, finde ich, kann man schon so ein bisschen sagen, da habe ich Zweifel, ob wirklich eine gedruckte Tageszeitung, die nachmittags rauskommt, die muss schon echt einen Mehrwert bieten, finde ich, dass ich als junger Mensch oder jemand, der glaubt, einigermaßen jung zu sein, 50 Cent jeden Tag dafür ausgeben würde. Ich bin da echt irgendwie ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was dann auch noch online passiert oder ob es online gar nicht was passiert. Und ich glaube, wann ist die letzte Tageszeitung in Deutschland denn neu gestartet worden?
Boah, das weiß ich gar nicht.
War das die Financial Times Deutschland, die es ja inzwischen auch schon nicht mehr gibt?
Ja, da gibt es bestimmt danach nochmal eine.
Also, aber eine richtige Tageszeitung? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht weiß das einer von euch und kann uns da gerne antwittern. @dradiowissen oder etwas mit Medien. Da sind wir ganz offen. Und ich habe ganz zum Schluss vielleicht auch nochmal einen Blick geworfen, auch auf ein weiteres Medienthema der Woche. Die Heute-Show.
Ach, die Heute-Show.
Ist ja derzeit eine Sendung non grata im Bundestag. Eine Drehgenehmigung ist nicht erteilt worden und da gab es ordentlich Wellen und es ist eine Online-Petition gestartet worden. Und bei dieser Online-Petition, die jetzt ein paar Tage läuft, muss ich sagen, ist die Beteiligung eher schwach, obwohl die Aufregung um das Drehverbot ja groß war. Mhm. Und zwar haben bisher 7.545 Unterstützer mitgemacht, 120.000 werden benötigt, sind allerdings auch noch 2 Monate Zeit, um diese Zahl zu erreichen, damit es dann auch tatsächlich dann nochmal im Bundestag debattiert wird, gefordert wird, dass das Drehverbot aufgehoben wird.
Spannend eigentlich, vielleicht sind die Heute-Show-Zuschauer tatsächlich eher welche, die sich so ein bisschen passiv zurücklehnen und sich bespaßen lassen, aber dann, wenn sie selbst aktiv werden müssen, das vielleicht vergessen.
Wir wissen es nicht, vielleicht muss es einfach die Heute-Show auch nochmal dann selbst thematisieren, das werden wir dann ja wahrscheinlich am Wochenende, ich glaube dann müsste die nächste Ausgabe kommen, ja, am Freitag.
Ob der Bundestag dann auch eine, wie heißt das nochmal, widerrufliche Gratiseinwilligung erteilt?
Das wäre doch die Lösung. Soweit die Medienthemen der Woche. Gleich bei uns Nikolaus Röttger, der neue Chefredakteur der Wired Germany, hier bei D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das verdrahtete Medienmagazin.
Lass uns mal über die Zukunft reden, Herr Pähler.
Na gut, wenn es unbedingt sein muss.
Die digitale Revolution peitscht wie ein bengalischer Taifun durch unser Leben.
Schöner Spruch. Trifft ja auf unser Jahr, aber zumindest auf jeden Fall zu.
Nur, dass der eigentlich schon aus dem Jahr 1993 kam, damals zur Premiere der Zeitschrift Wired in den USA. Auch wenn es lange dauerte, bis es einen deutschen Ableger gab, ist die Marke schon lange hier in Deutschland bekannt. Es geht da um Technologie, um Kultur, um Wirtschaft, um Ideen, aber auch das Ganze immer in Verbindung mit der Zukunft.
20 Jahre später stimmt der Satz, den du gerade so schön zitiert hast, übrigens immer noch, auch zum Neustart jetzt der deutschen Wired. Seit Dienstag Dienstag liegt die Wired Deutschland wieder am Kiosk. 2011 gab es die Premiere in Deutschland. Seitdem sind aber ja nur so eine Handvoll Ausgaben erschienen. Jetzt gibt es aber einen richtigen Neustart. Und warum es noch Papier sein muss, das erklärt uns heute Chefredakteur Nikolaus Röttger. Herzlich willkommen bei dRadio Wissen.
Hallo ihr beiden, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gerne. Was war das denn eigentlich für ein Gefühl, als du wirklich die erste gedruckte Ausgabe der neuen Wired dann in der Hand hattest?
War einerseits großartig, andererseits war auch in dem Augenblick ganz, ganz viel los und ganz, ganz viel Remi-Demi. Wir haben ja in der vergangenen Woche noch vor dem Neustart am Dienstag, als das Heft dann am Kiosk war und wir mit unserer Website live gegangen sind, haben wir am Donnerstag vergangene Woche unseren Launch-Event in Berlin gemacht und da gab es viel vorzubereiten und viel zu tun. Also, dass ich da, ja, ich hatte richtig viel zu tun, als ich das erste Mal das Heft selber in der Hand hatte.
Wie viele Nullnummern hattest du vorher in der Hand?
Nullnummern von unserer eigenen Ausgabe, von der neuen. Wir haben jetzt im letzten, ich habe ja im April angefangen bei Condé Nast und in diesem halben Jahr jetzt haben wir ein Team aufgebaut, ein Büro in Berlin gesucht und haben eine ganze Menge verschiedene Sachen gemacht mit den Kollegen und Kolleginnen in München, Digitalabteilung, Salesabteilung, ganz viele neue Ideen entwickelt und wir hatten tatsächlich dann einen Art Direktor richtig an Bord Mitte des Sommers, Anfang des Sommers und haben dann für uns tatsächlich einen Dummy gebaut im Sommer, bevor wir dann in die erste richtige Produktion gegangen sind. So ein Blätterdummy, den wir bei uns intern in der Redaktion hatten, wo wir ausprobiert haben, funktionieren die Ideen, die wir haben, welche funktionieren nicht, welche muss man wieder wegschmeißen.
Lasst uns aber mal eine ganz wichtige Frage vielleicht ganz kurz vorab klären. Wenn man ein Technologiemagazin im Jahr 2014 neu startet, warum denn dann noch Papier?
Wir haben ja bewusst die Marke Wired gelauncht und nicht nur ein Printmagazin gelauncht, sondern in der Konzeptionsphase im vergangenen halben Jahr uns ganz, ganz viel Gedanken gemacht und uns überlegt, was wollen unsere Leserinnen und Leser eigentlich, was wollen unsere Userinnen und User eigentlich und haben antizipiert und angenommen, dass wir tatsächlich die Marke Wired gerne auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Plattformen erzählen wollen. Dazu gehört unser Heft, was rausgekommen ist, dazu gehört aber auch unser Online-Auftritt. Und dazu gehört auch, dass alles, was wir noch machen wollen im Bereich Konferenzen, im Bereich Events und im Bereich Education, wo wir auch eine Kooperation abgeschlossen haben mit einem schwedischen Fortbildungsinstitut Hyper Island, auch gerne als Digital Harvard bezeichnet, die helfen bei Themen Digitalisierung, Business Transformation. So dass wir gesagt haben, wir wollen die Geschichten über verschiedene Plattformen erzählen. Und als wir online konzipiert haben, haben wir uns auch gedacht, was wollen unsere Userinnen und User eigentlich? Und wir wissen alle, Mobile Traffic steigt, sodass wir da von Anfang an gesagt haben, dann lass uns doch die Website vom Smartphone her konzipieren. Das funktioniert besser, um es dann nachher auch auf den Desktop auszuspielen, als umgekehrt alles von Desktop her zu denken. Das waren so verschiedene Sachen, die wir uns überlegt haben. Responsive Design, damit jeder, egal welches Endgerät er in der Hand hat, auch auf die Website und auf unsere Inhalte zugreifen können, dass wir gesagt haben, wir wollen alle Geschichten, die wir drucken, auch online zugänglich machen. Dafür haben wir uns extra ein neues Modell ausgedacht, haben gesagt, guck mal, lass uns die Wired Membership erschaffen, wo wir sagen, liebe Leserinnen, lieber Leser, alle ihr User, ihr könnt Mitglied im großen Wired-Kosmos werden. Und was es dann am Ende heißt, die Geschichten über die verschiedenen Plattformen zu erzählen. Ich hatte jetzt ein Beispiel, was wir bei unserem Launch-Event, Daniel, du warst ja auch da, was vielleicht so ein bisschen illustriert, wie ich das meine. Wir haben im Heft berichtet über das Applied Future Studio, ein Studio in Berlin-Kreuzberg, wo Künstler sich mit Technologie beschäftigen und zum Beispiel einen Roboter erfunden haben, der sich an der Wand festsaugen kann und dann kann der mit Farbe ausgestattet werden und bemalt die Wand, ein Kunstprojekt, oder einen Helm entwickelt haben, den man aufziehen kann. Sieht ein bisschen futuristisch aus, so ein goldener Helm. Da ist vorne eine Oculus Rift, also eine Virtual Reality Kamera eingebaut und an dem Helm angebracht sind mit Magneten zwei Augen, die man in die Hand nehmen kann und wie so in Insektenaugen dann mit diesen Augen sowohl gleichzeitig nach links und rechts schauen kann und nach vorne und hinten. So, das Gehirn setzt das dann irgendwie zusammen, ist eine ganz komische und seltsame Erfahrung. So, wir berichten über die im Heft, wir machen online, stellen wir die vor in einem Video, also das ganze Studio und dann auf Event wie unserem Launch-Event, der mehr war als eine Pressekonferenz, wo wir tatsächlich versucht haben, auch die Wired-Welt zu inszenieren, waren die Kollegen von The Constitute, einer Künstlergruppe, die da im Applied Future Studio ist, auch vor Ort und man konnte diesen Helm aufziehen. Ich weiß gar nicht, ob du das noch geschafft hast, Daniel, weil ich glaube,
leider
du musstest
nicht
schnell zu, zu Herrn Käse dann, oder?
Ja, genau, da haben wir dann, gab es dann was mit Medien, das war direkt vor der, in der letzten Woche dann, vor der Ausgabe, habe ich leider nicht geschafft.
Lohnt sich, muss man machen.
Aber ich habe das Heft mitgenommen Und da sollten wir jetzt auch nochmal reinschauen, oder?
Sehr, sehr gerne.
Mach das doch. Dann willst du uns vielleicht, weil wir können den Nikolaus ja schlecht danach fragen, mal so als Einstieg eine kurze Blattkritik geben.
Ja. Oh, da freue ich mich drauf.
Ja, das können wir machen. Vielleicht so die erste Frage. Der Titel heißt ja Die Zukunft des Hashtag Ich. Wieso habt ihr euch für diesen Titel entschieden?
Ach, wir sind in den vergangenen Monaten, egal auf welchen Konferenzen wir waren oder wenn wir mit Leuten gesprochen haben, immer wieder so zu diesem Thema, was macht Digitalisierung, was macht aber auch Technologie mit uns gestoßen. Wir haben Leute getroffen, die gesagt haben, ihr kennt doch sicher das Phantomvibrieren eines Handys, dass man so denkt, das Handy vibriert in der Hosentasche, ja, und dann vibriert es gar nicht. Und ich finde, so eine neue Variante, Facette, die sich vielleicht in den vergangenen Jahren erst entwickelt hat, ist das Gefühl, dass jemand gesagt hat, guck mal, wenn ich joggen gegangen bin und hatte aber meine Tracking-App, egal ob Runtastic oder Runkeeper, nicht an, habe ich plötzlich das Gefühl, der Lauf zählt gar nicht. Also ein ganz komisches Gefühl, wo wir gemerkt haben, ah, da macht Technologie was mit uns. Ein anderer Kollege kam von der Konferenz wieder und sagte, alle reden irgendwie über Technologie und Menschen und der eine ist Cyborg und implantiert sich Sachen und wieder andere reden über Genforschung und irgendwie geht es doch immer zu diesem eigentlichen Thema um, was macht Technologie mit uns? Und das ist, glaube ich, so was, was viel mehr Leute inzwischen beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach mal dieses Identitätsthema, wie Digitalisierung, aber auch eben Technologie uns selber verändert, nehmen und versuchen, eine Antwort darauf zu geben. Und haben natürlich ganz schnell gemerkt, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Und deswegen haben wir versucht, ein Mosaik an Antworten zu geben von einem Essay, wer sind wir und wenn ja, wie viele Megabyte, bis hin zu Tim Cannon, der Cyborg-Philosoph, der sich selbst schon viel implantiert hat, der sagt, wenn ihr müsst euch nichts implantieren, aber vielleicht sind dann die Leute, die sich der Technologie in Zukunft versagen, sowas wie die Amish People von heute. Also wo man gemerkt hat, es passiert ganz viel und wir haben mit Bonnie Strange, dem Model, gesprochen, wie die sie ihre Instagram-Persönlichkeit aufgebaut hat, abgeleitet von ihrer MySpace-Persönlichkeit und versuchen sozusagen ja, zum Nachdenken und Anregen dieses Thema aufzugreifen. Und es lag irgendwie auf der Hand.
Und wie das dann bei mir angekommen ist in der Blattkritik, lernen wir gleich hier bei D-Radio Wissen. Nikolaus Röttger ist weiter unser Gast heute Abend.
Was mit Medien? Das lesende und blattkritisierende Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Wir sagen es ja an dieser Stelle immer wieder gerne, es ist nicht alles schlecht im deutschen Journalismus, aber das kann ich jetzt leider nicht sagen, denn es ist ja nichts Neues. Die deutschen Medien, die berichten lieber über Risiken als über die Chancen der Digitalisierung.
Dass es aber auch anders geht, das will die Wired jetzt auch in Deutschland zeigen. Zukunft ist Einstellungssache, ist in dem neuen Heft zu lesen. Chefredakteur Nikolaus Röttger ist weiter unser Gast heute in Was mit Medien. Aber erstmal nochmal zu dir, Daniel, und deiner Blattkritik. Hm. Und Stichwort Einstellungssache. Die Einstellung der Wired in Bezug auf Zukunft und Digitalisierung ist, glaube ich, sehr optimistisch. Kann man das auch an dem Blatt ablesen?
Ja, vor allen Dingen auch offen. Also wenn ich jetzt hier so die Blattkritik jetzt mal eben, ich versuche eine kurze zu machen.
Ja, eine ganz kurze.
Weil wir damit wir noch mehr von dem Blick von Nikolaus hinter den Kulissen bekommen können. Und Nikolaus, habt ihr schon viele Blattkritiken bekommen?
Du, wir haben jetzt gerade angefangen. Tatsächlich kamen schon ein paar E-Mails. Es wurde ja ganz viel in den Medienmagazinen auch schon geschrieben. Ja. Ganz viel in den Socials wurde auch geschrieben. Wir sammeln das Feedback und schauen uns das alles auch ganz genau an. Wir wollen ja lernen von unseren Leserinnen und Lesern und all den Usern, die unterwegs sind, weil wir wollen uns ja immer weiter verbessern.
Vielleicht hast du ja doch so einen kleinen Notizzettel, wo doch so ein, zwei Stichpunkte dazu können. Denn ich muss vorweg schicken, als ich mir das erste iPad geholt habe, habe ich meine Tageszeitung-Abos abgeschlossen. Aber so als Ablasshandlung habe ich mir noch ein Print-Abo der US-Wired bestellt, weil das kann man in Deutschland auch prima machen. Habe mich bei den deutschen Ausgaben eigentlich nie dazu durchringen können, wenn es ein Abo gegeben hätte, das auch abzuschließen. Und da muss ich, das sage ich gleich vorweg, jetzt, das kann ich jetzt auf jeden Fall gerne machen. Das habe ich auch schon erledigt, mir jetzt eine Membership bei euch geholt.
Großartig.
Weil es hat mich überzeugt. Allerdings habe ich ein paar Wünsche noch.
Gerne.
Denn mir ist nämlich,
du musst beides erzählen, bitte, was dich überzeugt hat und wo du Wünsche hast, wo du sagst.
Ich fand nämlich, ehrlich gesagt, dass sie wirklich, dass ihr wirklich sehr fundierte Geschichten ausgepackt habt. Auch ich habe vieles gerne gelesen, wie dein Chef zum Roboter wird. War ein schöner Dreh, um eigentlich mal so einen aktuellen Stand zur ganzen Roboterisierung von unserem Arbeitsalltag zu machen. Auch die Geschichte von ResearchGate ist in Deutschland ja eigentlich in den Medien zu wenig beachtet worden. Das ist ja eigentlich das Erfolgs-Startup in Berlin, was in der Wissenschaftswelt das soziale Netzwerk mittlerweile ist. Also es gibt kaum eine Veröffentlichung, die nicht auch irgendwie über ResearchGate geht. Und dass ihr das gemacht habt, fand ich fantastisch.
Was ja wirklich auch großartig war, war, dass wir Iyad Madish, den Gründer von ResearchGate, wirklich ein halbes Jahr begleiten durften. Dass der uns wirklich mitgenommen hat zu Konferenzen, zum Beachvolleyballspielen, selbst beim Boardmeeting.
Zur Kanzlerin sozusagen mit.
Genau, das war echt großartig. Da kann man dann eben auch, ich glaube, das muss man dann als auch eine Medienmarke machen. Jetzt habe ich deine Blattkritik unterbrochen, Entschuldigung.
Nein, das ist wunderbar, wenn du das noch ein bisschen den Kontext mit anreicherst.
Ich glaube, soll ich noch was sagen dazu?
Gerne.
Ich glaube, wir alle wissen, wir können unseren Helden oder Anti-Helden überall in den Social Netzwerken dieser Welt folgen oder in den Blogs folgen. Wir kriegen ganz viel von denen mit. Und ich glaube, wenn man dann eine Marke launcht wie Wired, dann muss man tatsächlich auch immer mal wieder versuchen, mehr zu bieten als das, was wir in dem großen Content-Strom, in dem wir alle durchs Internet schwimmen, mitbekommen. Und sagen, guck mal, das, was die Wired international schon immer gut gemacht hat und was wir auch versuchen, ist ein Kompass sein. Die US-Kollegen sagen, Wired makes sense of a world in constant transformation. Und das haben wir für uns übersetzt mit, wir wollen ein Kompass sein in dieser sich schnell wandelnden Welt und Kontext schaffen. Und das heißt manchmal eben auch, man muss versuchen, näher an die Leute ranzukommen, über die man dann eine Geschichte machen will, egal ob man die nachher in einem Heft oder online veröffentlicht, und so mehr bieten als die kurzen Snippets, die man kriegt. Und das schafft man dann, wenn man sagt, hey, ich darf mal jemanden ein halbes Jahr begleiten und tatsächlich über die Höhen und Tiefen auch berichten, wie es ist, so ein Startup aufzubauen.
Und was mir ein bisschen gefehlt hat, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dem verbesserungswürdigen Teil, ehrlich gesagt fand ich, dass die so ein bisschen, die Haltung der letzten Ausgaben, die fand ich, da lag immer so ein dunkler Schatten über die Wired, was vielleicht auch so ein bisschen Zeitgeist war hier in Deutschland. Das ist jetzt komplett verschwunden, aber ich fand sie auch vielleicht so im Vergleich zur ersten deutschen Ausgabe oder auch zu S-Wired, finde ich sie techniklastiger. Und ein bisschen auch ein Jungsheft. Das will ich vielleicht kurz erklären. Wenn ich die Themen so durchgehe, würde ich sagen, sprechen die eher Jungs an, ja. Während zum Beispiel die erste deutsche Wired so Gesellschaftsthemen angesprochen hat, so sei es, was weiß ich, ja sogar die Atomkraft, die da eine Rolle gespielt hat. Und teilweise hätte ich mir ein bisschen mehr Optimismus und eine etwas opulentere Optik gewünscht. Weil man das, also das war ich dann eigentlich eher gewohnt von der Wired. Das waren so ein bisschen vielleicht so die negativen Seiten. Weil zum Beispiel fand ich eure Tonalität sehr brav. Und da wollte ich, das würde mich auch mal interessieren, warum du dich dafür entschieden hast, weil zum Beispiel, du hast ja vorher auch die Business Punk gemacht, da war ich eine ganz andere Ansprechhaltung gewohnt, viel, viel lauter habt ihr formuliert. Und das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vermisst, oder zumindest war ich überrascht, dass das die Wired jetzt nicht auch einen ähnlichen Ton angeschlagen hat. Ich fand sie eher zurückhaltend.
Ich fange mal vorne an, weil ich noch nicht ganz, also kannst du mir gleich nochmal erklären, warum Atomkraft mehr ein Unisex-Thema ist als die Identität des Ichs. Das habe ich nicht verstanden. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass tatsächlich man auch noch mehr weibliche Protagonisten in sein Heft packen muss, und das wollen wir auch machen, da werden wir auch weiter dran arbeiten, denn ich finde per se, dass die Themen eigentlich in der Wired Unisex sind. Ich glaube, da ist nichts drin, wenn man sagt, das ist ein reines Jungs- und das ist ein reines Mädchenthema. Jetzt habe ich vergessen, was du noch gesagt hast. Der Optimismus war, glaube ich, ein Punkt von dir. Mhm. Ich glaube, wir sind auf der einen Seite ja hier nicht im Silicon Valley UPID und UPI Hopsasa, sondern es ist ja schon, wie du es selber gesagt hast, schon manchmal ein nachdenklicherer Blick hier auf Technologie in Deutschland. Und ich glaube, das kann man auch aufgreifen und muss man auch ernst nehmen zum Teil. Man muss das und kann das aber, glaube ich, ohne German Angst machen. Und das haben wir schon versucht in den Geschichten zu machen und sozusagen die wie ResearchGate das gemacht hat. Wenn es um so ein Thema wie Identität geht, dann muss man, glaube ich, schon auch mal sagen, ja, das verändert uns on und offline, ist vielleicht nicht mehr richtig trennbar, weil wir tatsächlich online genauso mit unserer Identität unterwegs sind. Und wir haben ja versucht, auch jenseits der Digitalisierung Geschichten zu machen, wie aus dem sächsischen Dorf, unter dem seltene Erden lagern, wo jetzt dran geforscht wird, Mikroorganismen zu finden, um die abzubauen.
Jetzt war, Daniel, ja eure Ansprechhaltung auch noch zu, ich sag mal, zurückhaltend und zu leise. Verstehst du das, dass das so ankommt? Und wenn ja, wieso ist das so?
Das ist was, worüber ich, glaube ich, einmal nachdenken muss. Vielleicht kannst du es an zwei, drei Beispielen auch nochmal illustrieren. Daniel, du hast ja gesagt, du wirst die Blattkritik auch nochmal bloggen, dann kann ich es mir nochmal genauer anschauen. Ja, ich glaube, dafür brauche ich ein Beispiel von dir. Jetzt sind wir die Wired und die Wired sagt, glaube ich, schon so, guck mal, wir erzählen euch die Zukunft des Ichs. Vielleicht musst du es mir ein Beispiel nochmal illustrieren, was du meinst.
Das mache ich gerne. Das mache ich dann gerne. Ich glaube, das ist so der Gesamteindruck der Tonalität. Also ich glaube, wenn du so ein Magazin machst, dann ist das ja natürlich ein Unterschied, glaube ich, auch die Ansprache der Formulierung, wie frech du bist, und daraus entsteht ja dann immer auch gerne so eine Lautstärke. Und das fand ich eigentlich sehr alles ordentlich aufgeschrieben, aber jetzt auch nicht, also so, dass man so den Eindruck hatte, ihr seid da jetzt richtig weit nach vorne geprescht.
Okay.
So. Ich hatte es einfach ein bisschen anders erwartet, glaube ich. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war das so. Das ist eigentlich ganz interessant, dass du auch gerade gesagt hast, ihr versucht bewusst auch ohne die German Angst auszukommen, dass es auch ohne geht. Wie ist das, wenn du das dir auch mal auf die anderen Medien anschaust? Passiert das dann, oder warum glaubst du, warum schimmert das immer so häufig durch, dass da so ein bisschen so diese Freude mit Technologie sich zu beschäftigen, wie kommt das?
Also ich glaube zum einen, dass sich ja tatsächlich auch was in der Debatte und in der, gerade wenn es ums Thema Digitalisierung, nicht nur Technologie, sondern Digitalisierung geht, was verändert hat durch Snowden und durch NSA. Ich glaube aber auch, dass wir alle ja so ein bisschen paradox sind in unserem Verhalten. Wir haben auf der einen Seite Angst, dass irgendwelche Daten gesammelt werden, und das beschäftigt uns. Und gleichzeitig, kennt ihr wahrscheinlich auch, steht man irgendwo in der Stadt rum und erwartet plötzlich von dem Online-Kartendienst, den man benutzt, dass man nicht nur die Straße, wo man hin will, angezeigt bekommt, sondern dass man da reintippen kann, EC-Automat oder das nächste Café oder Supermarkt oder Apotheke, und schickt bedenkenlos alle Daten raus, wo man gerade ist, weil man genau diesen Service nutzen will. Das ist ein ganz komisches Verhalten manchmal auch. Und da ist Technologie ja großartig, sowas zu machen.
Das ist ja auch zum Teil, wenn man sich einfach nur die Marktanteile von Google anschaut, alle schimpfen drüber, aber können dann doch nicht ohne. Und in anderen Ländern sieht das schon wieder ganz anders aus.
Ja, viele benutzen das, und es macht ja auch manches leichter. Ist ja auch ein komisches Ding, so, wenn man Google Now oder andere Dienste benutzt und sagt, so, ist ja auch manchmal ganz praktisch zu wissen, wie lange brauche ich nach Hause oder wo ist der Stau oder wann muss ich eigentlich spätestens irgendwo sein, um meinen Zug nicht zu verpassen. Das sind ja auch Angenehmlichkeiten.
Kann man denn sagen, dass so ein bisschen ein Ziel von euch auch ist, doch diese teilweise verbreitete Technikangst zu nehmen?
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr große Mission, die vielleicht passieren kann. Ich glaube, erstmal sind wir ein Medium auf verschiedenen Kanälen, das auch von den tollen Seiten der Technologie berichtet. Und damit wollen wir ein Angebot geben und freuen uns, wenn unsere Member und alle, die es sonst einfach kaufen, teilhaben wollen.
Du hast es ja auch schon schön beschrieben, wie diese Membership aussieht. Also, dass sie auf allen Plattformen spielt, auch dass es nicht nur digital und nicht nur als Heft, sondern dass ihr auch Kohlenstoff-Events macht, nenne ich das jetzt einfach mal, also quasi auch echte Events für eure Members mitplant, also Workshops oder Kongresse. Ist es das, was so eine Medienmarke heute leisten muss, wenn man sich überlegt? Also ich habe mal so überlegt, also eigentlich, wenn ich überlege, ich möchte irgendwo dabei sein, ich habe keine Lust, mein Abo abzuschließen. Das Wort Abo stößt mich schon ab.
Ich glaube, verschiedene Sachen. Ich glaube zum einen, dass diese Offline-Veranstaltungen, wie hast du es gerade genannt?
Ja,
irgendwas mit Kohlenstoff.
So. Ja.
Ein bisschen aber auch die Sauerstoffwelt, weil da muss ja auch ein bisschen Luft sein bei diesen Veranstaltungen, die man atmen kann.
Besser wäre das.
Ich glaube zum einen, dass das, was wir da so im Education-Bereich vorhaben, mit Hyper Island zusammen, aber auch mit den Events, dass man da, das knüpft nochmal ein bisschen an die Frage vorher an, schon so ein bisschen auch mit unterstützen kann und helfen kann in so Transformationsprozessen, denen ja auch viele Branchen ausgeliefert sind, und das begleiten kann. Und insofern, ja, da wollen wir unterstützen. Was Marken und Membership betrifft, ich glaube ja, ich erzähle immer gerne das Restaurantbeispiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich glaube, jeder von uns kann kochen, und der eine kann nur ein Spiegelei in die Pfanne hauen, und der andere ist Hobbykoch und kann ein tolles Fünf-Gänge-Menü zaubern. Trotzdem gibt es ja Restaurants. Und so ähnlich finde ich, ist es ein bisschen mit der Digitalisierung und dem Internet. Jeder kann in das Internet Sachen reinschreiben und der eine kann nur ein Spiegelei reinschreiben und der andere ist ein Hobbyschreiber und schreibt ein Fünf-Gänge-Menü rein. Trotzdem kann es Medienmarken geben, aber es ist eben nicht mehr ein Friss- oder Stirb-Prinzip, wo man einfach sagt, guck mal, das setze ich dir vor, sondern ich glaube, da muss man eben ein bisschen mehr machen und die Leute einladen, wie bei einem Restaurant, und sagen, komm hier rein und je aufwendiger es ist, desto eher kommt mal der Chefkoch vorbei und sagt, schmeckt es denn und welchen Wein möchtest du dazu trinken? Und die Leute tatsächlich richtig einladen, mitzumachen und das Markenerlebnis auch zu haben. Und das wollen wir machen und das versuchen wir jetzt mit unserem Membership, wo wir sagen, guck mal, du kriegst das Heft nach Hause, aber du kannst auch sofort, wenn das Heft rauskommt, alle Geschichten online lesen, egal welches Gerät du in deiner Hand hast, egal ob Android- oder iOS-Gerät. Du bekommst sogar noch mehr Content, den wir online extra exklusiv für dich produzieren. Und du bekommst dann auch die Möglichkeit, dich frühzeitig anzumelden, zu registrieren bei Events und Konferenzen, die wir machen wollen oder auch im Education-Bereich. Und da laden wir sozusagen in eine Welt ein. Das ist ein Versuch. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, Daniel. Man muss so ein bisschen die Leute ein Angebot schaffen, an dem die Leute teilhaben wollen, hoffentlich.
Das
ist
ein schönes Bild mit dem Restaurant, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, dann versteht man das auch. Also so dieses Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Wie ist das bei euch in der Redaktion? Da ist ja sozusagen, glaube ich, noch die Wandfarbe frisch weiß oder so oder bunt, je nachdem, wie ihr das angepinselt habt. Wie können wir uns das vorstellen, da im Alltag? Bringt da jeder jeden Tag irgendwas, ein verrücktes Gadget mit und probiert es aus und vielleicht entsteht da eine Geschichte raus?
Der Alltag war in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich harte Arbeit, weil wir haben ja nicht nur jetzt das Heft noch konzipiert und Websites, sondern wir haben ja tatsächlich so ein bisschen auch mit dem Event letzte Woche, wo du dann leider weg musstest, Daniel, mit Podiumsdiskussion und mit dem Keynote-Speaker Mark Stevenson hatten wir dort tatsächlich so ein erstes kleines Konferenzchen gefühlt zu machen. Wir haben tatsächlich die erste Masterclass gemacht. Also es war mit Hyper Island, es war viel Programm für ein halbes Jahr und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Und was die redaktionelle Arbeit anbetrifft, waren die vergangenen Wochen und Monate tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir sind erst am vergangene Woche Montag tatsächlich in unser Büro gezogen.
Oha.
Da war vorher noch Baustelle. So, und wir hatten dann unsere Layout-Kollegen und Bildredaktion und CVD saß an einem Ort in Berlin und wir mit der Textredaktion saßen in einem anderen Ort, in einem schmucken Business-Center, wo wir uns untergemietet hatten. Aha. Und das war viel Koordination und viel Abstimmung. Und dann hatten wir natürlich noch das tolle Digitalteam in München, das mit uns die Website gemacht hat, so eine Zusammenarbeit mit einer Agentur und Sales hier. Also es war Koordination über viele Ecken und Enden, aber das ist ja das Tolle am Internet, so kann man heute auch arbeiten. Es ist trotzdem nur jetzt richtig toll, seitdem wir in dem Büro drin sind, dass man einfach mal vorbeigehen kann beim Layout und nicht sich verabreden muss. Aber die ersten Tage war das dann tatsächlich so, dass jemand sagte, oh, da läuft ja die und die rum. Jetzt habe ich einen Schreck bekommen. Ich kann ja gleich mit dir sprechen. War ein neues Gefühl für uns, in einem Büro zu sitzen.
Oh, damit du dich vielleicht jetzt von dem Stress ein bisschen erholen kannst, würde ich vorschlagen, wir reisen gleich mal zusammen akustisch in Silicon Valley, weil gleich reden wir natürlich auch noch mit unserer Handelsblatt-Korrespondentin Britta Wedeling, wie in jeder Ausgabe von Was mit Medien. Und das passt ja auch, denn die US Wired kommt ja auch aus San Francisco, dort ist sie auch. Und das hören wir dann gleich hier bei Was mit Medien, bei D-Radio Wissen. Was mit Medien, das weltweite Medienmagazin, Zeit für die Westküste. Jede Woche sprechen wir mit der Handelsblatt-Korrespondentin in San Francisco, Britta Wedeling. Sie hat unser akustisches Tagebuch. Hallo Britta.
Hallo, Grüße.
Hallo, erstmal aber herzlichen Glückwunsch. Weißt du warum?
Danke.
Die Edition F, die hat dich ja für 25 Frauen für die digitale Zukunft nominiert. Wie konnte denn das passieren?
Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Hallo.
Ich schreibe doch nur auf Papier. Ich kann das gar nicht verstehen, dass das jetzt passiert ist. Nein, ich freue mich wahnsinnig. Stimmt alles für mich ab.
Das können wir da machen auf der Webseite von der Edition F. Du kümmerst dich natürlich auch um das Digitalwesen in San Francisco und begleitest auch gerade ein Startup. Was genau machst du da?
Das ist ganz toll. Das ist eine Geschichte, die ich zusammen mit den Kollegen von Handelsblatt Online mache. Wir haben uns gedacht, es ist doch spannend, gerade für die deutschen Gründer zu sehen, wie sich ein Startup hier in San Francisco einnistet und die ersten Schritte geht auf dem Weg zum großen Erfolg. Und ich werde Onno Faber begleiten. Das ist der Gründer von TapTalk. Das ist eine Messaging-App, mit der man Fotos statt Nachrichten verschicken kann. Ganz toll, ganz interessant. Und mit dem werde ich hier das Büro aussuchen, das Büro fotografieren und die Handelsvertreter werden daran teilnehmen. Und ich drücke ihm natürlich die Daumen. Angeblich interessieren sich schon große Leute wie Ashton Kutcher, der Schauspieler, für seine App und überlegt, dort zu investieren. Also das wird spannend.
Was glaubst du, wie nah kannst du da ran oder wird es da irgendwie auch Grenzen geben, dass er dich da doch nicht überall, vielleicht wenn es auch mal unangenehm wird, dann teilhaben lässt?
Das muss man sehen. Also wir haben uns bisher sehr gut verstanden, haben uns verschiedentlich schon getroffen, das auch besprochen. Onno ist Niederländer, sehr aufgeschlossener junger Mann und hat auch Spaß, den Gründern in Deutschland zu erklären, wie man hier ein Business aussieht. Und ich gehe mal davon aus, dass er Lust hat, dass wir uns möglichst oft treffen. Bisher hatten wir sehr viel Spaß miteinander.
Nico, wir sind dann gespannt, wie es dann wird und da wirst du uns sicherlich berichten. Danke für deinen Einblick der Woche, Britta.
Bis dann,
bis zum nächsten Tschüss. Mal. Nikolaus, jetzt sagen wir dir auch herzlichen Dank, dass du uns heute besucht hast, mit uns einen akustischen Blick hinter die Kulissen der deutschen Wired gegeben hast. Jetzt haben wir dir ja unter anderem ein bisschen erzählt, wie wir das Heft fanden, was wir uns gewünscht haben. Was ist dein Wunsch vielleicht in unsere Richtung oder auch in die Richtung der Leser?
Ich finde das großartig, dass ihr sagt, was ihr euch wünscht. Und ich finde, wir müssen alle voneinander lernen. Nur dann können wir alle besser werden und auch ein bisschen schlauer werden. Deswegen freue ich mich tatsächlich über Feedback. Wir haben so viele neue Sachen ausprobiert mit unseren Collections online, mit Membership. Und wir haben uns einfach fest vorgenommen, und das ist wirklich großartig, über alle Bereiche, bei Condé Nast hinweg und auch in der Redaktion, einfach immer, ja, always in Beta zu sein, haben wir gesagt. Lass uns immer ausprobieren, lass uns weiterentwickeln und schauen, was gut funktioniert und was vielleicht auch nicht gut funktioniert und das wieder wegmachen. Und das ist, glaube ich, also den Weg würde ich gerne gehen und deswegen ist gerade so Feedback total wichtig und dann können wir uns das alles anschauen und davon lernen.
Ich wünsche mir übrigens einen Shop.
Ein Shop, ja.
Wo man alles kaufen kann, was sich schön vorstellt.
Großartige Idee.
Kommt auf die Liste. Wir finden bestimmt noch nächst weitere Punkte. Und,
immer her damit.
Ob was draus wird, verfolgen wir dann gerne hier bei Was mit Medien. Nikolaus Röttger, danke, dass du unser Gast warst für heute Abend.
Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht mit euch.
Herr Peller?
Ja.
Uns hat es auch Spaß gemacht.
Aber sehr.
Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann kommen Katzen zu uns, zu Was mit Medien.
Nein.
Juliane Leopold, die Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland, wird dann hier sein.
Ach so.
Und ich freue mich dann auch, was sie uns berichten wird zum Start ihrer Webseite. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.